der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit
Sören Hage. Ich sag erstmal hallo, herzlich willkommen zu diesem Mittagstalk. Freut mich, dass Sie auch in dieser Woche mit am Start sind. Und heute wird's spannend, denn gerade zur Mittagszeit geht's um ein Thema, das uns alle beschäftigt, nämlich das Thema Essen im weitesten Sinne. Ich habe Professor Ulrich Enneking hier zu Gast von der Hochschule Osnabrück, von der Fakultät für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur, zuständig für das sogenannte Food Future Lab der Hochschule. Wir werden gleich noch erfahren in dieser Stunde, was das ganz genau ist. Und ein Experte, ausgewiesener Experte für Lebensmittelmarketing. Erstmal herzlich willkommen, grüß Sie im Studio, Herr Enneking.
Ja, seien Sie gegrüßt.
Wir haben, ich habe das eben gerade mal so versucht in der Anmoderation zusammenzufassen, jetzt viel auf dem Zettel, ne? Also die ganzen Themen Ernährung der Zukunft, was machen wir da eigentlich, wie kann man Weichen stellen, was kann der Verbraucher tun, was kann die Branche tun, was tut die Landwirtschaft, welcher Druck entsteht da eigentlich, was spielen Krisen für eine Rolle, das sind ja Fragen ohne Ende, ich habe fast das Gefühl, unsere Stunde reicht nicht, aber geht es Ihnen manchmal auch so, dass Sie denken, Wahnsinn, was ein Feld?
Ja, tatsächlich. Das merken wir ja auch schon an unserem Food Future Lab, dass wir unwahrscheinlich viele Themen haben. Und als wir die Website machen wollten, da haben wir uns wirklich anstrengen müssen, das irgendwie zu fokussieren. Gar nicht so einfach bei so vielen Themen.
Und vielleicht mögen Sie das nochmal kurz selber beschreiben. Also ich habe jetzt gerade versucht zusammenzufassen, wie man das auch gerne mal bei Professoren macht. Welche Fakultät, wo er so für zuständig ist, was Sie genau machen. Vielleicht mögen Sie es mit Ihren eigenen Worten zum Anfang nochmal kurz beschreiben. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag sozusagen aus? Was ist eigentlich der Schwerpunkt, mit dem Sie sich überwiegend beschäftigen als Wissenschaftler?
Ja, ich bin wie gesagt in der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur. Wir sprechen hier allerdings nur über den Teil Agrarwissenschaften. Und man müsste eigentlich dazu sagen Agrar- und Lebensmittelwissenschaften, weil wir seit etwa 10 Jahren auch verstärkt in die Lebensmittelwissenschaften eingestiegen sind. Ökotrophologie gibt es bei uns auch schon seit 20 Jahren. Das ist manchmal gar nicht so bekannt. Also mit anderen Worten, die Wurzeln der Agrar- und Gartenbauwissenschaften haben wir dann erweitert und jetzt sind wir eigentlich arrondiert. Wir haben eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette so ein bisschen, die wir bei uns in Lehre und Forschung vertreten.
Und es geht unter anderem auch um solche Fragen, ich habe es angekündigt, wie entscheiden wir uns eigentlich im Supermarkt, was hat der Verbraucher für eine Chance eigentlich, sich für sogenannte gute oder schlechte Lebensmittel zu entscheiden, wie können wir das eigentlich überprüfen. Das sind ja alles Fragen, die Sie wissenschaftlich analysieren, die uns alle täglich betreffen, ne?
Ja, genau. Also von den fast 40 Professorinnen und Professoren, die sich im gesamten Agrar- und Lebensmittelumfeld bei uns in der Hochschule alleine tummeln, bin ich jetzt nur einer und der hat den Schwerpunkt Marketing und dort eben nochmal den Schwerpunkt Verbraucherverhalten. Das ist also mein Kerngeschäft, wenn man so will. Und da gehen wir wirklich rein und versuchen zu verstehen, wie Verbraucher sich entscheiden und Verbraucherinnen und ja, und dann versuchen wir Konzepte zu machen, wie man vielleicht es schafft, auch gesündere Lebensmittel an die Frau und an den Mann zu bringen. Das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
Also einerseits die Verantwortung der Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich, andererseits der anderen Player am Markt, die natürlich da eine große Rolle spielen, weil man kann ja letztlich nicht alles den Leuten an der Supermarktkasse oder am Supermarktregal überlassen, ne?
Ja, das ist wirklich fast die spannendste Frage, also weil wir immer wieder darüber streiten, wer muss denn eigentlich jetzt die Veränderung in der Gesellschaft bringen? Sind es die Anbieter oder sind es die Verbraucher? Also da, ja, da kann man wirklich drüber streiten. Meine Meinung ist, man sollte vielleicht von den Verbrauchern nicht allzu viel erwarten. Man muss es auf jeden Fall kombinieren. Es müssen Angebote da sein und es müssen interessante Produkte da sein. Nur sonst kaufen die Menschen einfach nicht. Und klar, die Menschen müssen letztendlich dann auch irgendwann sagen, wenn das Angebot stimmt, wenn die Preise einigermaßen okay sind, ja, dann sollte man vielleicht auch mal ein bisschen reflektieren, was man dann kauft.
Herr Enneking, wir werden auf jeden Fall in dieser Stunde auch noch über Bier sprechen, über ein lokales Bier. Also es wird nicht nur wissenschaftlich in dieser Stunde, sondern auch ganz praktisch. Es gibt auch noch Hinweise, wie man eigentlich selber vor Ort sich ganz gut versorgen kann. Auch da macht die Hochschule was, gibt es ein neues spannendes Projekt. Aber vorher noch mal eine andere Frage. Wenn man sich so als Wissenschaftler viel mit diesem Lebensmittelthema beschäftigt, haben Sie dann manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn Sie, ich weiß jetzt nicht, ob Sie Vegetarier sind, ansonsten wenn nicht, wenn Sie Currywurst essen oder wenn Sie sich sowas gönnen, oder ist das auch okay?
Ja, für mich persönlich ist es tatsächlich okay, aber wir haben in der Familie ganz spannende Diskussionen, ne? Der eine Sohn, Veganer, verzichtet vollständig auf Flugreisen. Das strengt jetzt schon ein bisschen an in den Diskussionen, ne? Meine Frau arbeitet eher im landwirtschaftlichen Kontext. Wir haben spannende Diskussionen und das ist auch gut so, weil wir natürlich dadurch auch lernen, wie die Generationen ticken. Also für mich ist es sehr wertvoll, diese Diskussionen auch zu führen.
Aber Sie merken, dass es auch in den Familien, wie Sie sagen, eine Rolle spielt. Ich kann mir das vorstellen, dass das bei dem einen oder der anderen jetzt auch so ist, wenn die uns zuhören, weil es genau diese ganz persönlichen Themen sind eigentlich und auch Themen, die einen ja dann immer und immer und immer wieder beschäftigen, ne?
Genau, und wir haben ja jetzt gerade eine Kooperation mit dem Museum für Industriekultur und da gibt es ein sogenanntes Testregal, wo wir knapp 200 Lebensmittel in Regalen und Kühlschränken aufgebaut haben und wir haben diese Produkte mit verschiedenen Labeln ausgestattet, Klimalabel, Nutri-Score und wir haben für alle Produkte hinterlegt, wie viel CO2 die eigentlich ausstoßen und wir lassen die Museumsbesucherinnen und Besucher jetzt hier an der Stelle Einkäufe machen und jetzt war Samstag der Start, Sonntag haben wir ja mit vielen Besuchern dort auch wirklich Diskussionen geführt und ich war fasziniert von der Leidenschaft, mit der dann die Museumspersonen dort in diese Kaufentscheidung reingegangen sind. Also die haben diskutiert, die haben wirklich fast schon auch da am Regal gestritten, nehmen wir jetzt das oder nehmen wir das Produkt. Also es hat nochmal so einen richtigen, ja, man kann sagen, die Forscherperspektive, den Elfenbeinturm haben wir verlassen und sind wirklich eingetaucht in die realen Verbraucherentscheidungen.
Das ist ein Thema, was ich für diese Stunde auch noch auf dem Zettel hatte. Das ist super, dass Sie da persönlich schon übergeleitet haben. Das machen wir gleich noch. Wir hören uns jetzt erstmal ein bisschen französische Klänge an hier. Sass mit Champs-Élysées. Und dann geht es unter anderem auch um diese Kooperation, wie Sie beschrieben haben, mit dem MIG, dem Museum Industriekultur Osnabrück. Da gibt es nämlich aktuell eine ganz wunderbare Ausstellung auch. Future Food, Essen für die Welt von morgen noch bis November. Aus dem Deutschen Hygienemuseum in Dresden kommt die ursprünglich und ist jetzt in Osnabrück zu sehen mit einer sogenannten Regionalspur. Auch die Hochschule ist involviert. Sie werden noch ein bisschen davon berichten. Das dann gleich, jetzt erstmal Sass.
Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung.
Heute zu Gast der Experte für Lebensmittelmarketing von der Hochschule Osnabrück, Professor Ulrich Enneking. Jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört, dass Sie auch über Lebensmittel bei Ihnen in der Familie diskutieren und über Ernährung, über vegane Lebensweise, wie viel Fleisch kann man eigentlich essen und so weiter. Da sind wir nicht dabei, aber ich kann es mir vorstellen, lebhaft, weil jeder führt ja diese Diskussion immer mal. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass diese Diskussion zu, wie soll ich sagen, ideologisch geführt wird? Wäre es vielleicht nicht sinnvoller, da sich ein bisschen freier zu machen und sagen, wir denken den Einzelfall, wir gucken uns das einfach an, statt nach dem alten Witz und nach dem Motto, woran erkennst du einen Vegetarier, er wird es dir sagen. Das natürlich nicht gegen irgendeinen Vegetarier gemeint, aber das ist immer so, ne? Also einfach locker bleiben.
Genau, jetzt würde das mit Vegetarier schon gar nicht mehr funktionieren. Man müsste ja schon auf Veganer ummünzen.
Eigentlich
Vegetarier
schon.
Vegetarier,
ne?
Ist ja schon halbwegs normal.
Eigentlich schon, ja. Eigentlich muss man den Veganer nehmen.
Genau, aber es ist tatsächlich so, dass man natürlich als Wissenschaftler eine andere Perspektive gerne einnimmt und nochmal hinterfragt, was steckt denn hinter diesem veganen Produkt nun wirklich? Ist es vielleicht mit Soja angebaut, der importiert worden ist? Und wie schlimm ist jetzt ein Stück Fleisch aus regionaler Landwirtschaft wirklich? Also man fängt natürlich an, die Dinge etwas genauer zu hinterfragen. Und so würde ich auch das ganze Thema charakterisieren. Hier gibt es kein Schwarz-Weiß. Also es ist auch biokonventionell, da verschwimmen die Dinge teilweise. Es kommt auf sehr stark auf die Perspektiven an. Also man muss da eigentlich differenzierter ran. Aber das ist genau die Schwierigkeit. Wir haben Tausende, Hunderttausende fast Produkte auf dem Markt. Ich kann als normale Verbraucherin, als normaler Verbraucher dort nicht mehr durchblicken. Ich brauche Vereinfachung und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Und natürlich, dass dann auch die Politik gerne so ein bisschen polemisiert und pointiert, eben zuspitzt. Ne?
Das schließt sich, glaube ich, gleich wunderbar an das Thema an, was Sie eben schon mal aufgemacht haben, was wir jetzt erstmal vertiefen können. Und zwar Stichwort nochmal Future Food beim Museum Industriekultur. Sie haben das eben gerade schon mal so ein bisschen beschrieben. Also am Wochenende konnten die Besucherinnen und Besucher da in einem von Ihnen zusammen mit dem Museum aufgebauten imaginären kleinen Supermarkt, also zwei schönen Regalen, ein bisschen selber shoppen und sich entscheiden zwischen verschiedenen Produkten. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen drauf einsteigen. Also was ist die Forschungsidee, was war das Besondere und wie ist auch die Produktzusammenstellung da, weil Sie das nicht einfach so gemacht haben und einfach irgendwelche Produkte hingestellt haben und gesagt, ja, mal gucken, was die Leute so kaufen würden, sondern es war ein bisschen konkreter, ne?
Ja, genau. Also häufig ist es ja so, dass man, wenn man in der Marktforschung ist, dann irgendwie wissen will, ob die eine Marke oder die Verpackung besser ankommt als die andere. Wir hatten hier eine generellere Fragestellung. Wir wollten insgesamt beobachten, wie stark auf Klimaneutralität der Produkte oder Klimaschutz der Produkte geachtet wird, wie stark auf Label generell geachtet wird und wie sich das wirklich in einem sogenannten simulierten Kaufexperiment darstellt. Das heißt, wir wollten sehr viel Produkte, also wir wollten eigentlich einen normalen Einkauf auch simulieren. Und da haben wir dann angefangen und überlegt, wie ist eigentlich der Warenkorb im Statistischen Bundesamt zusammengesetzt? Welche Lebensmittel und welche Lebensmittelkategorien sind so die typischen? Und dann mussten wir das aus Platzgründen noch etwas reduzieren und haben jetzt so einen halbwegs normalen Einkauf. Gut, das klappt natürlich nicht immer, ne? Dann fehlt dann doch irgendwie Müsli. Ne? Meine Tochter war auch da, die sagte, Mensch, Papa, ich brauche Müsli. Ne?
Lass das andere Kram mal weg. So. Ja, also Statistisches Bundesamt ist nochmal ein spannender Begriff, weil die ja quasi eine Übersichtsliste haben von so gängigen Produkten. Und sie hatten jetzt ungefähr 200 verschiedene Produktarten und dann jeweils so 3 bis 5 Varianten, beispielsweise Ketchup, ne? Oder so.
Genau. Nee, es waren insgesamt 200 Produkte. Wir hatten so etwa 60 Produktkategorien, die so den Warenkorb ganz gut abbilden. Wie gesagt, es wurde uns auch von vielen Probanden dort bestätigt, die sagten, ja, man kann da schon einen normalen Einkauf machen für so ein Wochenende. Das war unser Szenario, was wir vorgegeben haben. Und wir haben das eigentlich ganz gut abgebildet, müssen jetzt noch mal ein bisschen sondieren und justieren. Und ja, dann wird das so bis November laufen und jeder kann sich dort austesten und bekommt am Ende auch seine Ergebnisse. Also wie habe ich eingekauft? Ne?
Das Spannende ist ja, dass man die Produkte selber scannen kann und dass im Anschluss dann auf dem Tablet sozusagen auch Ergebnisse dargestellt werden und dass man im Anschluss auch sehen kann, wie habe ich sozusagen eingekauft im Verhältnis zu anderen Besucherinnen und Besuchern des Museums, die das genauso gemacht haben. Weil Sie vorhin auch angesprochen haben, zum Beispiel CO2-Abdruck. Das steht ja jetzt nicht auf dem Produkt im Supermarkt drauf, hiermit verschwendest du oder verbrauchst du so und so viel CO2, sondern das geht ja nur in diesem Experiment. Was waren denn jetzt so Erkenntnisse am Wochenende, auch aus den Diskussionen mit den Leuten? Waren die Leute überrascht? Haben die sich da in die Haare gekriegt oder wie war es?
Ja, genau, die haben also innerfamiliär tatsächlich viel diskutiert, weil am Wochenende jetzt plötzlich sind sie zu zweit als Paar zum Beispiel im Museum, kaufen aber im Alltag getrennt ein und haben festgestellt, erstmalig, Mensch, wir sind ganz unterschiedliche Einkaufstypen, was so in dieser Deutlichkeit vielleicht gar nicht so bewusst war. Das fand ich so einen ganz interessanten Nebeneffekt.
Ja, zeigt auch, wie oft die dann wirklich im wahren Leben zusammen losgehen. Ne?
Ja, genau. Genau. Ja, verrät viel über die Menschen tatsächlich.
Ja. Das auch, ja.
Genau. Ja, und insgesamt kann man aber sagen, dass bestimmte Dinge, also nehmen wir das den Nutri-Score. Der Nutri-Score ist ja jetzt ein auch von der Bundesregierung getragenes Instrument, um den gesundheitlichen Wert von Lebensmitteln in bestimmten Kategorien zu bewerten. Und wir haben dort Produkte mit und ohne Nutri-Score drauf gehabt. Und also ich habe unwahrscheinlich viel Kontakt danach mit den Leuten gehabt, die gesagt haben, ich habe es überhaupt nicht gemerkt, dass hier überhaupt irgendwie Nutri-Score drauf ist. Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Und das zeigt nochmal, wie schwer es eigentlich ist, so ein Konzept auch in der allgemeinen Bevölkerung bekannt zu machen.
Da sind ja die verschiedenen Buchstaben, die auf den Produkten draufstehen, je nachdem, wie gesund einfach gesagt ein Produkt ist, ne?
Ja, genau. Ja, wie gesund, das ist schon die große Schwierigkeit.
Ja.
Man kann nämlich dort Gemüse nicht mit Fertigpizza vergleichen, weil nur innerhalb einer Kategorie, es geht sowieso mehr um verpackte Produkte und nicht so sehr um unverpackte. Und bei den verpackten Produkten bewegt man sich dann in der Kategorie der Fertigpizzen und dann ist die eine etwas gesünder als die andere. Aber man würde nicht die Fertigpizzen mit dem Apfelsaft vergleichen können oder mit der Coca-Cola und so. Also das ist auch noch eine Schwierigkeit, die viele Verbraucher überhaupt nicht verstehen. Und ich muss zugeben, ich auch anfangs nicht verstanden habe.
Das sind ja die Buchstaben A bis E, wenn ich das richtig im Kopf habe, quasi je nachdem, ne, wie die dann eingeschätzt werden. So ist es.
Ja, genau. A ist gesünder, wenn ich also ein A-Produkt habe, als ein B-Produkt in der Kategorie, wo ich sie miteinander vergleiche. Ja.
Aber aus Ihren Worten höre ich raus, und auch wenn man das sich nochmal genauer überlegt, dass das jetzt nicht der Weisheit allerletzter Schluss vielleicht ist, dieser Nutri-Score. Oder wie schätzen Sie, das nochmal mit anderen Worten formuliert, diesen Nutri-Score insgesamt ein? Ist es quasi ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, dass wir mal ein bisschen besser eine Ahnung haben, wie so ein Produkt einzuschätzen ist? Oder ist es der größere Wurf? Ja. Weiß ich nicht.
Ja, wir führen gerade, das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, wir führen gerade parallel zu diesem Museumsexperiment Studien mit Studierenden durch und machen gerade, haben gerade drei Gruppendiskussionen gemacht in einem Studentenprojekt, wo wir mit Verbraucherinnen und Verbrauchern genau über diesen Nutri-Score dann auch länger diskutieren. Also man findet sich zusammen, 10 Verbraucherinnen und Verbraucher, und dann wird wirklich eine Stunde lang über den Nutri-Score diskutiert. Und das Ganze wird intensiv ausgewertet und wir haben also erste Erkenntnisse. Ja, ich würde jetzt mal so ganz pauschal zusammenfassend sagen, diejenigen, die den Nutri-Score eigentlich schon verstehen, die finden ihn auch ganz gut. Diejenigen, die bisher nicht darauf geachtet haben, die können da nichts mit anfangen, sodass ich so ja auch das Gefühl habe, es ist noch begrenzt, gerade die Personen zu erreichen, für denen der Nutri-Score besonders gut wäre.
Die den besonders großen Lerneffekt hätten.
Ja, genau.
Okay, das heißt, ein Baustein von verschiedenen, muss man letztlich sagen.
Ja.
Hey, Nick, wir müssen noch mal kurz überlegen. Also, jetzt haben wir über diesen Supermarkt gesprochen, der ja aus 2 Regalen besteht. Wir haben es gesagt, im Museum Industriekultur. Also, man kann da noch bis November hingehen, das selber mal mit der Familie austesten. Wenn man sonst nicht zusammen einkaufen geht, dann vielleicht da im Experiment. Oder auch sonst mal überprüfen, wie man sich so verhält in dieser Simulation. Viele stellen jetzt ja die Frage, und ich finde, die drängt sie auch auf, ja, warum machen die das denn jetzt als Experiment in so einem Museum? Ist ja vielleicht ganz schön, da mal vorbeizugucken, sich das anzugucken, aber macht doch mal richtige Forschung, macht das doch mal im Supermarkt und kriegt doch dann mal bessere Ergebnisse, in Anführungszeichen. Aber das ist ja nicht so einfach, wenn man sich damit mal beschäftigt. Das habe ich mittlerweile gelernt, aber vielleicht können Sie es den Leuten nochmal erklären, warum auch das ein guter Wert für die Forschung ist und nicht nur als Experiment sozusagen für die Leute zur, in Anführungszeichen, Belustigung am Wochenende.
Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Also ich kann es vielleicht so anekdotisch mal mit einer Geschichte erzählen. Ich war vor etwa 20 Jahren mal an der TU München tätig und da haben wir, die Bayern sind ja sehr regional bewusst, da haben wir bayerische Rauten und den Effekt von den blauen bayerischen Rauten auf Lebensmittel ausgetestet oder austesten wollen in einem Projekt. Und da habe ich genau den Gedanken gehabt, gedacht, komm, da gehen wir jetzt in einen Supermarkt, fragen einen Supermarktbetreiber, ob wir das hier mal machen dürfen. Und dann haben wir das an verschiedenen Produkten ausgetestet oder austesten wollen und dann stellt man fest, Riesenaufwand, gar nicht so leicht einen Supermarkt zu finden. Dann kommt das Problem, dass plötzlich der Senf, auf dem dann bayerische Rauten waren, über die 2 Wochen das Produkt nur ein paar Mal gekauft worden ist, viel zu wenig Daten, wir konnten nichts statistisch auswerten. Ein anderes Produkt war plötzlich ausverkauft, sodass das ganze Experiment durcheinander gekommen war.
Regal war also an der Stelle leer
zwischendurch? Regal war leer, genau.
Ja, okay.
Und wir mussten feststellen, dass nach 4 Wochen Experimentzeit es im Prinzip wenig brauchbare Daten gegeben hat, 1000 Störeffekte. Und ich bin eigentlich über verschiedene, das ist nicht das Einzige gewesen, ich habe das jetzt schon über die letzten 20 Jahre immer wieder gemacht, wir sind immer wieder an Grenzen des realen Experiments gestoßen, weil die wissenschaftlichen Bedingungen sich in der realen Welt nicht einfach so kontrollieren lassen.
Das ist sicherlich ein Aspekt, ein anderer Aspekt ist aber, da haben wir bei anderer Gelegenheit auch schon mal drüber gesprochen, einfach der Zugang, ne? Also der Zugang zu den Supermarktketten, vor allem, das ist auch nicht so einfach, auch nicht für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Man denkt ja vielleicht, na gut, wenn so eine neutrale quasi Instanz wie eine Hochschule anfragt, können wir das mal mit euch machen, dass das geht. Aber natürlich haben diese Daten und dieses Kunden- und Kaufverhalten einen enormen Wert und deswegen ist der Zugang auch nicht so leicht.
Das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Letztendlich sitzt insbesondere der Onlinehandel, also Amazon aus den USA, die haben das meiste Wissen über Verbraucher, möchte ich jetzt mal behaupten.
Mehr als die Wissenschaft im Zweifel.
Ja, genau. Und die ziehen da auch am meisten raus, weil sie alle ihre Algorithmen darauf abstimmen. Die deutschen Lebensmittelhandelsketten hätten sehr viel Zugang, nutzen es teilweise meiner Erkenntnis nach noch nicht systematisch, um sehr viel draus zu machen. Und wenn ich jetzt ein Anbieter bin, der gerne wüsste, wie mein Produkt abverkauft wird, dann bekomme ich diese Zahlen in der Regel nicht vom Handel, sondern muss mir eigene Studien anfertigen, um die Erkenntnisse zu gewinnen. Es ist ein echter Datenschatz, den man dort hat. Und wenn ich jetzt auf zum Beispiel Rewe oder Edeka zugehe oder Aldi und sage, kannst du mir nicht mal die Daten von einer Woche Verkauf von dem und dem Produkt geben? Keine Chance.
Wenn Sanger Enneking ja. im anderen Leben ja. wahrscheinlich oder so.
Genau. Oder ja, es muss dann wirklich, also wenn es ein wirkliches kooperatives Projekt ist, wo man sagt, wir wollen gemeinsam irgendwas erforschen. Das machen wir übrigens auch. Wir haben da jetzt mit Edeka zwei sehr interessante Projekte gemacht. Eins läuft noch. Dann ist es wieder anders. Dann sagen die natürlich auch, Mensch, da gibt es für uns auch ein Erkenntnisinteresse. Werten Sie das doch jetzt mal aus, wissenschaftlich, begleiten Sie das. Dann funktioniert es. Ne? Aber das ist dann nur punktuell, da bekomme ich nicht so breite Verkaufsdaten wie hier im Museum.
Der OS Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, in dieser Stunde kriege ich ein bisschen Hunger, denn mehr als beim normalen Mittagstalk, weil es die ganze Zeit um Lebensmittel geht, mit Professor Ulrich Enneking von der Hochschule Osnabrück, ausgewiesener Lebensmittelexperte. Wir haben einiges schon von Ihnen gehört. Geht's bei Ihnen noch mit dem Hunger oder ist auch schon so ein bisschen?
Ja, ich bin ja ein bisschen nervös natürlich hier im Radio. Es ist man ja auch nicht alle Tage, ne? Also insofern, ich glaube, das wird jetzt weggedrängt gerade. Ist ja auch Psychologie, ne?
Wenn das Hirn sich auf was anderes konzentrieren muss, dann geht's mit dem Hunger, ne?
Genau.
Gut, dann können wir uns wieder auf die Inhalte konzentrieren. Wir haben eben das schon mal angekündigt. Sie haben von einem Projekt gesprochen, da sind insgesamt 38 Supermärkte involviert, der Edeka-Kette. Und es geht um den Einsatz von Düngemitteln und insgesamt, wie man den reduzieren kann, wie man damit umgehen kann bei verschiedenen Gemüseprodukten. Vielleicht können Sie das nochmal erzählen. Wird auch unterstützt von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, also ein großes Projekt der Hochschule in Kooperation. Was ist der Hintergedanke? Weil das ja tatsächlich mal ein Realexperiment ist, was dann funktioniert in den Supermärkten.
Ja, genau. Das Projekt ist eigentlich von der Landwirtschaftskammer in Niedersachsen angestoßen worden, weil allen ja klar ist, dass die Umweltbelastung an allen Stellen der Lebensmittelkette, aber natürlich auch in allen Lebensbereichen, wir sprechen ja nicht nur über Lebensmittel, wir sprechen ja auch über das Autofahren und andere Dinge, Verpackungen und so weiter. Wir müssen daran an vielen Stellen und ein Thema ist eben der Dünger in Gemüseprodukten, also beziehungsweise die Düngung von Gemüseprodukten. Man hat ja durch den Dünger schönere Produkte, größere Produkte und das ist das, was natürlich Verbraucherinnen und Verbraucher wollen.
Genormte Produkte kommen ja dazu, ne?
Genau, das ist so ein bisschen das Problem und jetzt ist eben die Sache die Landwirte, die Gemüsebauer, die Bauern, die könnten es ja auch mit weniger Dünger anbauen, hätten dann aber kleinere Waren, größere Variationen. Die Standardisierung ist nicht ganz so gut. Und da ist eben eine große Unsicherheit in der gesamten Wertschöpfungskette. Funktioniert das ausreichend gut? Ist die Qualität ausreichend gut? Das untersucht die Landwirtschaftskammer. Da kann ich nicht allzu viel zu sagen. Da bin ich kein Experte. Aber die Frage, ob Verbraucher solche Produkte akzeptieren würden, das ist so ein bisschen der Kern unseres Projektteils.
Also beispielsweise eine krümmere Gurke oder was auch immer, ne?
Ja, also hier geht es jetzt tatsächlich nicht so sehr um diese Art von Qualitäten, sondern es geht im Prinzip geht es um die Größen, zum Beispiel von Blumenkohl, von Eisbergsalat, die werden dann etwas kleiner, etwas variabler und ein kleineres Produkt kann Vorteile haben für einen kleinen Haushalt. Kann aber auch das Gefühl erzeugen, ich bekomme weniger für mein Geld. Und da ist wirklich die große Frage, wird so etwas akzeptiert, um der Umwelt willen? Das ist eben die Krux. Und da wissen wir alle, dass es viele Befragungen gibt dazu. Es wird vielfach darüber diskutiert, ob solche Befragungen irgendeine Aussagekraft über das Handeln der Personen, der Verbraucherinnen und Verbraucher aussagen. Und wir wissen eben, dass das sehr problematisch ist. Und deswegen machen wir hier wirkliche Experimente in 38 Märkten.
So ganz nach dem Motto, wenn jemand vor dir steht und dich befragt und sagt, ja, würdest du lieber das umweltfreundlichere Produkt nehmen, wo weniger Schadstoffe drin sind, wo weniger gedüngt wurde und so weiter, das kommt auch noch aus der Region, oder würdest du lieber das andere nehmen, dann würden im Zweifel die Leute sagen, wenn sie ein bisschen nachdenken und vielleicht auch gucken, was der andere so erwartet für eine Antwort, sagen, ja, also auf jeden Fall umweltfreundlich,
weil wir zwei Effekte haben, wir haben den Aufmerksamkeitseffekt, wir haben das beim Nutri-Score ja auch schon vorhin diskutiert. Ich lenke plötzlich in so einer Befragung alles auf dieses eine Thema und dann wird es plötzlich wichtig, auch wenn es vorher gar nicht wichtig war oder ist. Und das nächste ist das Phänomen der sozialen Erwünschtheit. Man will immer gerne Harmonie haben, auch in so einem Gespräch, in so einem Befragungsgespräch und tendiert dann dazu, so ein bisschen, vielleicht ist es nicht so extrem, aber so ein bisschen umweltfreundlicher zu antworten, als man im wahren Leben machen würde. Und das verzerrt die Ergebnisse schon ausreichend, dass die Aussagekraft schon abgemildert ist.
Können Sie uns noch mal ganz kurz verraten, wie konkret Ihre Erwartungen dann sind jetzt an dieses Projekt mit den 38 Edeka-Märkten und diesen, ich glaube, ich erinnere mich, 4 verschiedenen Gemüseprodukten, ja nur in Anführungszeichen. Ne?
Genau, wir arbeiten dort nur mit wenigen Produkten, das sind eben so diese Testprodukte. Die haben wir jetzt, und das ist vielleicht auch das Spannende an dem Projekt, also wir haben sie nicht nur einfach in den Markt gegeben. Das war das erste Projektjahr, das ist schon vergangen. Da haben wir schon Erkenntnisse, dass es eben doch schwierig ist, dass sich diese Produkte durchsetzen.
Das ist ja schon mal, ist vielleicht keine ganz erfreuliche Erkenntnis aus Sicht der Umwelt, aber eine...
Genau. Ja, ist eine Erkenntnis. Ja. Aber gut, es ist auch zu erwarten gewesen, denn wenn ich überhaupt nichts von dem Projekt weiß und erzählt bekomme, dann ist es schwierig, als Verbraucher zu reagieren. Dann gehe ich so meinen Trott. Wenn ich aber, und das machen wir jetzt, informiert werde über verschiedene Plakate und andere Werbemittel. Wir testen dort auch Radiodurchsagen aus und machen einen kleinen Fernsehspot. Übrigens alles mit studentischer Beteiligung der Hochschule Osnabrück. Das ist vielleicht nochmal zu erwähnen. Also wir sind hier sehr angewandt unterwegs und verknüpfen das auch mit der Lehre. Also das ist, glaube ich, auch spannend, in solchen Projekten dann mitzuwirken. Nur mal am Rande ein kleiner...
Genau, nochmal der Hinweis, dass Sie auch Professor der Hochschule sind.
Genau.
Ja, genau.
Und... und wir testen jetzt aus, welche Werbemittel, auch welche Werbestrategien jetzt bei den Verbrauchern ankommen, weil es schon das Ziel aller Beteiligten ist, dass wir mit diesem Projekt erfolgreich sind, dass wir wirklich weniger düngen müssen und alle Akteure in der Wertschöpfungskette bis hin zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern mit dem neuen Produkt dann zufrieden sind.
Das heißt, man wartet noch ein bisschen auf die Ergebnisse insgesamt und wird jetzt eben mal geguckt, wie die Lenkungswirkung letztlich ist. Ne, wenn man im Supermarkt dann nochmal gelenkt wird durch Informationen und so weiter, pass mal auf, wenn du das jetzt kaufst, dann handelst du in Anführungszeichen nachhaltiger oder vermeidest dadurch unnötigen Düngereinsatz und so.
Genau, und wenn das, wenn wir jetzt die Erkenntnisse, also die Daten ausgewertet haben am Ende dieser Saison, dann werden wir ein finales Marketing und Konzept für die Vermarktung dieser Produkte vorschlagen seitens der Hochschule und im günstigsten Fall wird es dann von Edeka so übernommen und es werden wirklich umweltfreundlichere Produkte eingeführt. Das werden wir dann sehen. Also es kann natürlich, können wir nicht beeinflussen. Die Entscheidung liegt bei den Akteuren in der Kette, aber wir können unseren wissenschaftlichen Beitrag zur Verbraucherforschung leisten.
Wir haben jetzt immer mal wieder in dieser Stunde anklingen lassen, dass es natürlich super ist, das Wissenschaftliche mit dem Praktischen zu verbinden. Und ein ganz gutes Beispiel ist auch ein Startup, das von Studierenden der Hochschule gegründet wurde, gerade zu diesem Thema B-Ware sozusagen bei Gemüse. Also was wir gerade besprochen haben, das Gemüse, das nicht so besonders schön ist und trotzdem eben gewachsen ist und trotzdem geerntet wurde und man hat man es und dann ist die Frage, was macht man damit? Wegschmeißen ist ja vielleicht nicht die beste Idee. Insofern hat sich das Startup A-Ware gegründet oder Aware, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Können Sie dazu nochmal was sagen zu dem Hintergrund und zu dieser Idee, Lebensmittelverschwendung zu bremsen?
Ja, das ist, also dieses Startup ist wirklich, ja, es muss sich jetzt herausstellen, wie stark die Personen dort, die Studierenden sind es nämlich noch, inwieweit die jetzt wirklich in der nächsten Saison hier einsteigen. Es ist wirklich
kurz zwischendurch, wie spricht man es aus? A-Ware oder Aware oder beides?
Also die Studierenden, mit denen ich zu tun hatte, haben immer A-Ware gesagt. Ja.
Weil es kam mir so vom Lesart mit etwas anderer Schreibweise dieses englische Aware einfach in den Kopf, so nach dem Motto, ich muss mir dessen bewusst sein, was ich tue. Aber egal, das ist ein anderes Thema.
Diese Doppeldeutigkeit ist auch gewünscht. Also okay. Aber Sie sprechen es A-Ware aus. Und das Projekt ist wirklich auch durch Kooperationen in der Lehre schon entstanden. Also beispielsweise hat diese Studierendengruppe bei mir angefangen über dieses Thema, weil sie es persönlich privat interessiert hat. Das ist ein WG-Thema gewesen. Hat es als Marktforschungsprojekt in der Lehre bei mir durchgeführt und hat die ersten Erkenntnisse dazu gesammelt, wie Verbraucherinnen und Verbraucher in Osnabrück darauf reagieren würden. Aus diesen Erkenntnissen ist dann der Pilot entstanden und im letzten Jahr haben wir dann das bei uns übrigens in unserem Campus-Shop, wir haben ja einen eigenen kleinen Shop, wo wir auch wieder die Studierenden animieren wollen, Produkte einzustellen, zum Beispiel unser Campus-Bier und wirklich über den Verkauf zu testen, ja, worauf reagieren eigentlich die Menschen? Das ist so die Frage, die uns sowohl in der Lehre als auch in der Forschung bewegt. Und da wurde auch A-Ware in so einer zweiwöchigen Testperiode ausgetestet. Und so sieht man schon, die Ideen kommen von den Studierenden, wir integrieren sie in Module, wir ermuntern sie auch zu gründen und eigene Unternehmen aufzubauen und wir unterstützen dann auch in den Folgeschritten. Also das ist so die Idee eigentlich unseres, ja, auch die Idee des Food Future Labs, von dem wir anfangs mal gesprochen haben. Also wir möchten Praxis, Lehre, Forschung wirklich integrieren und nicht nur über Befragungen und Laborexperimente etwas lernen, sondern es versuchen, stärker noch auszuprobieren in der wirklichen Welt. Das ist die Idee des Reallabors.
Und Food Future Lab, das haben wir gesagt, das haben wir am Anfang erwähnt und das ist ziemlich beeindruckend. Kann man auf der Website der Hochschule Osnabrück sich auch nochmal genauer angucken. Und das Schöne ist ja auch, dass die Möglichkeit besteht, das haben Sie anklingen lassen, sich eben selber, also jemand, der das jetzt hier hört, auch selber zu beteiligen sozusagen. Es gibt immer wieder Experimente, es gibt immer wieder Möglichkeiten, als ganz normaler Bürger mitzumachen, ne?
Ja, genau. Da haben wir, also wir haben, Sie haben es ja eingangs gesagt, es gibt so viele Aktivitäten, dass man dann das irgendwann mal sortieren muss. Aber vielleicht ist das auch interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier an dieser Stelle. Wir haben beispielsweise ein Sensoriklabor, ein Geschmackslabor, wo wir Innovationen, neue Lebensmittel von Firmenpartnern, aber auch aus Studierendenprojekten und auch aus Forschungsprojekten, die zum Beispiel mit dem DIL aus Quakenbrück, das ist das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik, die probieren auch immer wieder neue Dinge aus. Und wir arbeiten hier in etwa mit 200-300 Osnabrücker Bürgerinnen und Bürgern zusammen, die regelmäßig zu uns kommen, eingeladen werden. Da haben wir so ein eigenes System. Und die testen wirklich diese Produkte, die probieren das. Und das sind neugierige Menschen, die wollen einfach mal gucken, was es so gibt. Und die diskutieren nachher auch über die Produkte. Und ihnen macht es, glaube ich, auch allen richtig Spaß. Und
das beliebtes Beispiel sind ja Insektengeschichten, ne?
Beispielsweise. Ja, den Insektenburger, das ist ja auch ein Unternehmen, das hier in Osnabrück ursprünglich mal angefangen hat, Aktivitäten zu entfalten. Der wurde auch bei uns im Sensoriklabor getestet. Und das Ganze, wen es interessiert, ist, heißt Foodsense. Das ist unsere Einrichtung, das kann man im Internet auch finden und man kann sich anmelden einfach und man kommt einfach zu Foodsense und probiert neue Produkte. Muss einen kleinen Fragebogen am Anfang, ob man Allergien hat und solche Dinge, das muss man prüfen, aber dann wird man eingeladen, man kann dann kommen oder nicht kommen. Ja, gerne einfach mal auf die Website schauen und dann probiert man oder nimmt man praktisch teil an den innovativen Prozessen, die jetzt passieren. Wir haben zum Beispiel jetzt auch häufiger mal vegane Produkte, Fleischersatzprodukte, da mag man ja stehen, wie man will zu, aber es ist, glaube ich, schon eine spannende Diskussion und mal zu testen, ja, wie schmecken die denn überhaupt, ohne dass man sie vielleicht jetzt im Supermarkt kauft und sie direkt vergleichend mit Fleischprodukten zu testen, das kann ja vielleicht mal interessant sein.
Der OS Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung.
Mit Professor Ulrich Enneking von der Hochschule Osnabrück. Wir haben schon einiges erfahren jetzt über das Thema Lebensmittel. Was kann man selber machen? Was macht die Forschung selber einbringen und so weiter? Also es ist alles andere als ein Elfenbeinturm da bei Ihnen an der Hochschule Osnabrück. Und Sie haben eben schon mal selber kurz das Campusbier, das vielleicht manche schon kennen, angesprochen, das bei der Hochschule Osnabrück gebraut wird. Und da gibt es einen neuen Schwerpunkt. Vielleicht können wir das mal kurz einbauen. Übrigens campusbier.de, da gibt es weitere Infos. Ganz einfache Adresse, die man sich mal merken kann. Aber Abholboxen ist das Stichwort, Herr Enneking. Was können wir dazu erfahren?
Ja, genau. Das Bier ist ja nur eins unserer Produkte, womit wir zukünftig an den Markt wollen. Wir wollen auch an den Markt, wir hatten das ja schon öfter betont, damit wir auch reale Bedingungen für die Lehre und für die Forschung haben und nicht nur über Befragung und Labor arbeiten. Ne? Deswegen wollen wir an den Markt.
Ich dachte, wenn ich Bier sage, hören die Leute gleich direkt zu.
Ja, genau. Und Campus Bier ist tatsächlich auch unser erstes Produkt, was wir, was aber schon seit 10 Jahren oder vor über 10 Jahren entwickelt worden ist, hat auch Wettbewerbe, Brauwettbewerbe gewonnen. Wir haben es dann irgendwann angefangen, in Flaschen abzufüllen oder dann irgendwann, weil die Mengen größer wurden, abfüllen lassen. Wir haben leider keine eigene große Brauerei, nämlich nur eine Versuchsbrauerei. Und das Bier verkaufen wir jetzt. Und es ist sehr beliebt. Es ist allerdings auch ein hochpreisiges Bier. Es ist sehr wertig. Und jetzt schauen wir mal, wie sich. Und wir fangen an, mit den Studierenden auch Werbekonzepte zu entwickeln. Wir entwickeln das Bier weiter. Wir haben jetzt mit alkoholfrei getestet. Wir haben einen Weizen getestet. All das ist sozusagen Teil unserer Ausbildung und dann auch der Forschung. Ja, und dann haben wir aber gesagt, die Verkaufsprozesse heute, wir haben also einen Online-Shop, die sind halt problematisch. Wir wollen jetzt auch versuchen, einen Beitrag dazu leisten, innovative Distributionskonzepte, so heißt es so kompliziert, zu entwickeln.
Wie kommt die Ware zu den Leuten?
So ist es, genau. Genau. Und wir wissen alle, dass die berühmte letzte Meile, also der letzte Kilometer, dass das teuerste ist, weil dann zu den einzelnen Haushalten gefahren werden muss. Dass es aber auch das umweltschädlichste ist, weil wir dann ganz, ganz viel Fahrten noch auf der letzten Strecke haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir würden gerne mit Abholboxen arbeiten, dass man im Shop Ware bestellt und sie an einer zentraleren Stelle beim Vorbeifahren zur Arbeit zum Beispiel abholen kann. Ja, diese Abholboxen haben wir tatsächlich konstruiert und die es schon gibt. Es gibt mehrere Anbieter. Die sind alle sehr stark stromfressend, weil die ständig gekühlt werden müssen. Und wir haben
auch nicht so sinnvoll.
Auch ja. Nicht so toll. Nee. Und deswegen haben wir gesagt, das wollen wir auch nicht unterstützen und haben eigene auf Holz und Holzwolle basierte Boxen gebaut. Die also eine eigene, die kühlen, aber nur passiv. Das heißt, ich muss gekühlte Ware reinlegen, brauche keinen Strom und dann hält sich's lange genug kühl, damit dann am selben Tag bis 24 Uhr abgeholt werden kann. Ja, und da haben wir jetzt 30 Boxen zum Testen bauen lassen und mit denen werden wir jetzt im Laufe des Jahres an den Start gehen.
Also das Bier, Campusbier kommt dann etwas anders zu den Leuten, beziehungsweise sie können sich's abholen und das auch noch auf umweltfreundliche Art und Weise sozusagen. Das ist die Idee, ne?
Genau. Also wir haben auch einen Abholtag für das Bier, damit man auch Kontakt zu uns bekommt. Also wir wollen es nicht völlig anonym haben. Aber wenn man sich überlegt, zukünftig, ich möchte noch ein Bier für heute Abend haben und bin gerade auf der Arbeit, dann geht man kurz in den Shop, klickt die Käufer an, bezahlt direkt im Internet und fährt dann einmal an der Box vorbei, nimmt sein Handy, holt sein Bier raus und fährt nach Hause. Und da die Box wahrscheinlich einigermaßen zentral stehen werden, ja, ist das vielleicht ganz nett.
Ist vielleicht ganz nett, spart dann auch nochmal den einen oder anderen Weg auf jeden Fall. So die Idee, also wir sehen an diesen ganz verschiedenen Beispielen, dass die Hochschule wirklich versucht, nah bei den Leuten zu sein, will ich es einfach mal formulieren. Sie haben das an verschiedenen Sachen jetzt dargestellt, aber bei diesem ganzen Thema ist es ja im Moment gerade, muss man sagen, wir kennen alle die Diskussion vor dem Hintergrund dieses schrecklichen Krieges in der Ukraine, was das auch mit der Lebensmittelbranche macht, was das mit Preisen macht, Lebensmittelversorgung macht und so weiter. Macht Ihnen das eigentlich Sorgen, jetzt unabhängig von der schrecklichen Situation des Krieges, aber mit Blick auf die Lebensmittelsituation bei uns in Deutschland? Wie ist da im Moment Ihre Meinung?
Ja, ich bin ja jetzt kein Handelsexperte, dass ich die globalen Bewegungen so verlässlich einschätzen kann. Mein Bauchgefühl sagt mir aber, dass wir hier vermutlich nicht irgendwann ernsthafte Knappheit bekommen werden, nach Stand jetzt, dass es teurer wird, ist aber ein Problem. Und zwar insbesondere für alles, was jetzt in Richtung Innovation neu ökologisch geht. Ich hoffe und ich vermute auch, dass das Ganze sich nicht sehr lange hinziehen wird. Also wir haben eigentlich eher in der Vergangenheit gemerkt, wenn es insgesamt wirtschaftlich sehr, sehr schlecht läuft. Also wir hatten ja schon schlechtere Jahre in Deutschland. Da war der Weg zum Discounter, zu billigen Produkten sehr, sehr schnell, sage ich mal. Und seit ein paar Jahren geht es uns Deutschen wirklich gut. Und in dieser Phase boomen auch die Innovationen und die interessanten Projekte. Man kauft ökologischer, regionaler. All das ist möglich. Jetzt gibt es wirklich einen Dämpfer. Aber ich denke, dass die Frage, ob das wirklich ein Problem für uns wird, mehr daran hängt, ob wir konjunkturell irgendwann unter dem Krieg auch sehr stark zu leiden haben. Sonst wird sich das wahrscheinlich auf der Verbraucherebene dann irgendwann wieder normalisieren.
Aber daraus höre ich auch gleichzeitig, dass Sie da den Eindruck haben, dass das sogenannte Mindset der Leute, also insgesamt zumindest, die Bereitschaft auszuprobieren und was Neues zu wagen und vielleicht auch, wenn man sich denn irgendwie leisten kann, mal einen Euro mehr auszugeben und Nachhaltigkeit zu denken, zu kaufen und so, dass das tendenziell steigt. Ist das vielleicht auch eine Erkenntnis?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Und hier ist es wirklich spannend, dass hier Angebot und Nachfrage, also die Hersteller und die Verbraucherinnen und Verbraucher auch zusammen irgendwie agieren. Wenn es nämlich keine wirklich tollen Innovationen gibt, dann sind die Verbraucherinnen und Verbraucher auch ausgebremst, regional, ökologisch und so weiter zu kaufen. Wenn aber die Produkte gut werden, dann wird auch mehr gekauft. Wir haben das so ein bisschen, wir können das am Ökomarkt ganz gut feststellen. Es gab ganz früher die allerersten Ökoprodukte, die schmeckten noch nicht, teilweise nicht so gut, die waren nicht so schön verpackt. Es gab nur eine ganz kleine überzeugte Kernkundschaft, die gesagt hat, das ist mir egal, wie schlecht das aussieht, ich kaufe die Produkte.
Sag ich jetzt mal, Hauptsache gesund, jetzt mal ein bisschen übertrieben.
Ja, genau, Hauptsache und auch ökologisch, ne? Also umweltfreundlich. Und das hat sich ja komplett gedreht. Also hier sind ja teilweise interessante Innovationen, die über den Ökomarkt auch kommen. Es sind ganz andere Bevölkerungsschichten, wohlhabende, vielleicht sonst gar nicht so sehr umweltgerecht agierende Menschen, die vielleicht das ein oder andere Ökoprodukt gerade gut finden. Denken Sie an so solche Dinge wie Bionade, war so ein richtiges Hype-Produkt, wie man so schön sagt. Also da
jetzt gibt es viele nachhaltige oder zumindest in diese Richtung gehende Limonaden, ne?
Ja,
weil Bionade so ein bisschen der Vorreiter vielleicht.
Ja, genau. Und das zeigt, dass eine Offenheit da ist. Aber es müssen attraktive Produkte da sein. Es ist gar nicht so ein großes Problem, wenn das Produkt manchmal etwas teurer ist. Es muss sich irgendwie abgrenzen. Es muss was Besonderes sein. Das wollen heutzutage die Menschen.
Zum Abschluss, wir hätten noch so viel zu besprechen, das können wir vielleicht bei anderer Gelegenheit gerne nochmal fortführen, aber diese verschiedenen Aspekte, also Produktion, Handel, Konsumenten, Erzeuger, also Produktion, Erzeuger, das sind ja die verschiedenen Player, die irgendwie immer in diesem Markt logischerweise ineinander greifen müssen. Wir hatten das am Anfang schon mal, dass Sie gesagt haben, man kann jetzt auch nicht alles auf die Konsumenten abwälzen. Haben Sie einen Appell in Richtung der Entscheider, auch in Richtung der Politik, zu sagen, naja, manchmal muss man vielleicht manches auch vorgeben, um dann vielleicht schneller voranzukommen bei nachhaltiger Entwicklung? Oder würden Sie sagen, nee, also lieber alles überlassen und mal gucken?
Ja, also der Markt hat natürlich oft große Vorteile, weil so bestimmte Impulse durch den Markt kommen, ne? Also ich vergleiche immer ganz gerne die Lebensmittelwelt auch mal mit dieser Autowelt und dem Tesla. Und wenn der Tesla als Elektroauto kommt, dann gibt es plötzlich den Impuls und dann wird eigentlich dieses Elektrothema positiv besetzt. Und wenn wir das erreichen können, und das erreichen wir eher durch den Markt, dass wir also wirklich interessante Impulse setzen, die Verbraucher finden es cool und dann entwickelt sich etwas, dann entsteht eine Dynamik. Aber wenn ich bestimmte Dinge als Politik will, wenn ich will, dass Kinder weniger Zucker und Salz in bestimmten Produkten haben, dann kann ich da lange auf die Verbraucher hoffen. Da muss ich auch irgendwann mal Kante zeigen und da muss ich irgendwann auch mal was verordnen oder ich muss irgendwas versuchen. Also ich finde nicht, dass man pauschal sagen kann, das eine ist die Verbotspartei, das andere ist die Ermöglichungspartei. Also ich finde, es gibt im Leben unterschiedliche Bereiche und da muss ich hier und da mal verbieten. Und ich glaube, dass auch selbst sehr liberale Menschen irgendwann mal den Kindern irgendwas verbieten und mal ein Verbot aussprechen. Ja. Aber ich sollte trotzdem diese Dynamik des Marktes nicht vernachlässigen. Da ist unwahrscheinlich viel zu machen auch. Und das muss eben angetriggert werden. Die Verbraucher sind generell bereit, aber sie brauchen eben auch diese Impulse und die Rahmenbedingungen müssen manchmal dann auch gesetzt werden, sowohl von der Politik als auch von den Herstellern. Dann gehen auch viele Verbraucher mit.